Ich bin Paul. Die Endokus als römisches Relikt lasse ich mal weg. Ich infiziere mich gern. Oder heißt das, interniere mich? Egal, ihr wisst schon, ich will den Deutschen ein Deutscher sein. Die Zeit der Römer ist ja wohl vorbei. Und die Frankfurter wissen selbst nicht, warum ihr Rathaus so heißt. Römer. Nein, ich bin in erster Linie Jude und habe bei Professor Gamaliel Theologie, Philosophie und Anthropologie studiert. Meine Berufung ist, in den Metropolen dieser Welt von Jesus, dem Erlöser, zu predigen, also in Philippi, Athen, Rom und Bensheim-Auerbach. Apropos Philippi, von dort komme ich gerade. Was ich dort an Ups and Downs erlebt habe, das war voll der crazy Hype. Ja, die Anglismen habe ich auch drauf. Man will ja up to date sein. Ja, wie freundlich uns diese Purpurhändlerin aus Thyatira aufgenommen hat. Das war absolutely great. Ja, wir haben uns dort so wohl gefühlt. Wir waren so glücklich, in Europa angekommen zu sein. Im Haus der Lydia wäre ich gerne noch länger geblieben. Die war so eine gute Köchin. Ja. Nein, der Spaß ist uns schnell vergangen. Wir wurden verprügelt, an den Pranger gestellt und in die dunkelste und dreckigste Kerkerzelle verdammt, verhaftet, eingekerkert. Gott, was machst du mit uns? Wie kannst du das zulassen, war meine Frage. Allein wäre ich verzweifelt, aber ich war nicht allein. Silas war bei mir. Er ist ein guter und starker Sänger. Wir haben gegen die Angst und für unseren großen Gott im Kerker Loblieder gesungen. Das war gewaltig. Noch gewaltiger, also mächtig gewaltig, war das Erdbeben. Wir wurden nicht verschüttet, sondern befreit. Ein Wunder, das hat Gott geschenkt. Und der Gefängnisdirektor, der erlebte eine Bekehrung, so genial wie meine eigene. Vom Leuteschinder zum Jesusjünger, das war gewaltig. Das hat Gott geschenkt. Auf und ab, hoch erfreut und tief gedemütigt. Selavi oder Ita Vita, wie der Lateiner sagt, so ist das Leben. Wir haben uns von Lydia und ihrer Hausgemeinde verabschiedet, schweren Herzens, und haben uns westwärts auf der Via Ignatia bewegt, in die nächste Metropole, Thessaloniki. Hört, was unser Freund und Reisedoktor Lukas in seiner Apostelgeschichte dazu aufgeschrieben hat.
Apostelgeschichte 17, die Verse 1 bis 10. Erfolg und Aufruhr in Thessalonich. Über Amphipolis und Apollonia kamen Paulus und Silas nach Thessalonich. Dort gab es eine jüdische Gemeinde. Wie es seine Gewohnheit war, ging Paulus als erstes in ihre Synagoge, wo er an drei aufeinanderfolgenden Sabbaten zu den Versammelten sprach. Er öffnete ihnen das Verständnis für die Aussagen der Heiligen Schrift, die vom Leiden und Sterben des Messias und von seiner Auferstehung von den Toten sprechen, und zeigte ihnen, dass das alles nach Gottes Plan so kommen musste. Und deshalb, so sagte er, ist der Jesus, den ich euch verkündige, niemand anders als der Messias, von dem die Schrift spricht. Einige der jüdischen Zuhörer ließen sich überzeugen und schlossen sich Paulus und Silas an. Außerdem kamen zahlreiche Griechen zum Glauben, die sich zur Synagogengemeinde hielten, sowie eine ganze Reihe prominenter Frauen. Dieser Erfolg erregte den Neid derjenigen Juden, die vom Evangelium nichts wissen wollten. Sie warben einige skrupellose Männer an, die sich auf dem Marktplatz herumtrieben, und wiegelten mit ihrer Hilfe die Volksmenge auf, sodass die ganze Stadt in Unruhe geriet. Dann zogen sie vor das Haus von Jason, bei dem Paulus und Silas zu Gast waren, um die beiden von dort herauszuholen und vor die Bürgerversammlung zu stellen. Doch als sie Paulus und Silas nicht fanden, schleppten sie stattdessen Jason selbst und einige andere Christen vor die Stadtoberen, die höchsten Beamten der Stadt, und schrien: Die Leute, die in der ganzen Welt für Aufruhr sorgen, sind jetzt auch hierher gekommen. Jason hat sie bei sich aufgenommen. Sie setzen sich über all die Verordnungen des Kaisers hinweg, indem sie behaupten, ein anderer sei der wahre König, nämlich Jesus. Die Stadtbevölkerung und die Stadtoberen waren tief beunruhigt, als sie das hörten. Und erst nachdem Jason und die anderen Christen eine Kaution hinterlegt hatten, wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt. Noch in derselben Nacht ließen die Christen von Thessalonich Paulus und Silas nach Beröa weiterziehen.
Vielen Dank. Ich habe mein Tablet mitgebracht, mein Auslaufmodell, so wie ich auch. Die Geschichte der Apostel ist eine interessante Lektüre, diese Apostelgeschichte. Das Wort Apostel bedeutet Gesandter. In der Apostelgeschichte wird ab Kapitel 13 von den Reisen des Paulus und seiner Begleiter berichtet. Zuerst wurde Paulus und Barnabas ausgesandt. Wer lässt sich heute aussenden? Der Beruf des Missionars ist nicht so angesehen, aber Jesu Wort gilt immer noch: Geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium. Gott kommt uns heute entgegen. Er führt Menschen aus der Welt, aus aller Welt zu uns. Wir sollen und können Gottes Boten sein. Wir haben eine Botschaft von Frieden, Versöhnung, Befreiung. Es ist die gleiche Botschaft, mit der Paulus, Silas und Timotheus vor fast 2000 Jahren unterwegs waren. Ich versuche mir vorzustellen, wie diese drei in Thessalonich ankamen. Wir können schon mal die erste Folie zeigen. Ich schalte das Gerät hier auch ein. Ja, Paulus und Silas, gezeichnet von den Schlägen und den Fesseln, also mit Schmerzen. Sie wurden getrieben vom Heiligen Geist, haben wir gehört, und kamen mit neuer Kraft für die Wanderschaft und Jüngerschaft nach Thessalonich. Die Stadt liegt wie Philippi an der Via Egnatia. Da ist sie eingerahmt, wenn ihr es seht. Circa 150 Kilometer von Philippi entfernt. Die Straße war im 2. Jahrhundert vor Christus von den Römern gebaut worden. Sie führte in Ost-West-Richtung, wie ihr seht, vom Bosporus durch Mazedonien und Griechenland bis zur Westküste mit Fähranschluss nach Italien. Thessalonich war eine moderne und reiche Stadt mit Hafen, römischer Agora, das ist ein von Säulengängen umgebener Markt- und Versammlungsplatz. Es gab eine hohe trapezförmige Mauer und mit der Akropolis im oberen Teil der Mauer, ähnlich wie in Athen. Da haben wir den Blick, den schönen Blick auf den heiligen Berg der Griechen, den Olymp oder Olympos. Das war genial. Paulus wollte in der Metropole evangelisieren und Gemeinde bauen. Er hatte keine Berührungsängste mit der Aristokratie. Er war ja selbst ein Gelehrter, auch wenn er gerade nicht so aussah. In der Synagoge findet er gottesfürchtige Juden und Griechen. Die Synagoge war also offen für andere Nationalitäten. Die Lehre von dem unsichtbaren Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs fand Anklang auch bei den Griechen. Und das anständige Leben und die Loyalität der Juden fand Anklang bei auch manchen anderen aus ihrem Volk. Paulus versteht es von den Worten der Tora und den Propheten auf den Messias, griechisch Christus, zu sprechen zu kommen. Er verschweigt nicht, dass dieser Christus leiden und sterben musste. Gott hat ihn leiden lassen. Er hat es zugelassen. Und Paulus erklärt, dass Jesus von Nazareth erfüllt hat, was die Propheten über den Christus gesagt haben. Er kann bezeugen, dass Jesus ihm begegnet ist. Der, das bricht mein Laptop zusammen, der, den er zuerst verfolgt hat, Jesus, hat sein Leben radikal verändert. Diese Botschaft findet nicht nur Zuhörer, sondern Anhänger, ganz verschiedene Menschen. In Apostelgeschichte 17, Vers 4 steht, einige der jüdischen Zuhörer ließen sich überzeugen und schlossen sich Paulus und Silas an. Außerdem kamen zahlreiche Griechen zum Glauben, die sich zur Synagogengemeinde hielten, sowie eine ganze Reihe prominenter, wohlhabender Frauen. Also von einigen Juden und zahlreichen Griechen und einer ganzen Reihe prominenter Frauen lesen wir. Das ist bemerkenswert, dass Frauen erwähnt werden in der ansonsten männerdominierten Welt. Zunächst zu den Juden. Sie waren skeptisch, obwohl sie ja die Propheten am besten kannten, also auch Jesaja, Kapitel 53, das konnte Paulus zitieren. Und das habe ich auch mal auswendig gelernt. Jetzt lese ich es einmal vor. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? An wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Er ist wie ein junger Trieb emporgewachsen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine stattliche Gestalt und er war keine Schönheit. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, das wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet, von den Menschen verlassen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, von dem man das Angesicht verhüllt, den man verabscheut. Und wir haben ihn nicht beachtet. Lest mal Jesaja 53. Dort steht von Jesus, gerade von seinen Leiden auch. Für die Griechen war diese Botschaft von Jesus sicher neu und nach ihrem Denken aber eher eine Torheit, steht auch irgendwo in der Bibel. Also Unsinn. Aber sie liebten ja Neuigkeiten. Das war vielleicht der Weg, um sie aufmerksam zu machen. Ich wünsche, wir wären auch neugierig, was das Leben Jesu betrifft und wollten noch mehr von ihm hören und ja, uns in diese Zeit auch versuchen hineinzuversetzen. Für Juden war Jesus vor 20 Jahren gescheitert, damals als der Paulus unterwegs war. Ihre Vorstellung von einem Messias hat er nicht erfüllt. Judäa war immer noch von den Römern beherrscht. Judas Makkabäus war schon 160 Jahre vor Christus gescheitert. Er war eher ein Typ, ein Bild von einem Messias, aber gegen eine große Übermacht war er chancenlos. Juden und Griechen, das passte einfach nicht so recht zusammen. Trotzdem waren sie dort in der Synagogengemeinde vereint. Aber ansonsten gab es Verachtung untereinander, wie das heute auch noch da und dort der Fall ist, zwischen Nachbarvölkern, zwischen Deutschen und Österreichern, zwischen Engländern und Franzosen, vielleicht auch zwischen Hessen und Pfälzern. Paulus hat es offenbar verstanden, das Einzigartige, das Faszinierende an dem Gottessohn Jesus vor Augen zu stellen und zu mahnen und zu dem Herzen zu sprechen. Wenn man die Briefe des Paulus liest, dann hält man ihn für intellektuell, sehr verkopft, manchmal schwer verständlich. Erwähnt sogar der Petrus mal in seinem Brief. Aber die Worte Jesu wollen das Herz erreichen und Emotionen wecken, wie ein warmer Regen sein. Paulus ist es gelungen, mit seiner Predigt die Herzen zu erreichen. Gottes Geist hat durch ihn gewirkt, der Geist der Wahrheit drang ihnen ins Herz. Schon wie damals bei der Rede des Petrus zum Pfingstfest. Jesus, der Christus, der Auferstandene, der ist es, an dem sich Menschen entscheiden müssen. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben, steht Johannes 3, Vers 36. Ich glaube und vertraue Jesus. Er ist mein Retter. Und Kyrios, das ist griechisch und heißt Herr. Wer hat in deinem Leben die Herrschaft? Was sagen? Wem würdest du dein Leben anvertrauen? Wer soll dein Fahrlehrer auf der Lebensreise sein? Jesus steht vor deinem Lebenshaus und bittet um Einlass. Er sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, werde ich bei ihm einkehren. Ich werde mit ihm das Mahl halten. Und er mit mir. Offenbarung 3, Vers 20. Paulus und seine Begleiter haben das Evangelium, diese gute Nachricht von Jesus, nach Europa gebracht. Sind wir dankbar dafür? Aber wir sind noch in Thessalonich, das man heute auch kurz Saloniki nennt. Paulus hat mit Leidenschaft und Überzeugungskraft von Jesus gepredigt und offenbar haben sich Paulus, Silas und Timotheus auch gut ergänzt. Er war ja nicht allein, der Paulus, die drei Weggefährten von der Jerusalemer Baptistenbrüder Pfingstkirche. Timotheus war ja ein halber Grieche, sein Vater war Grieche und er war jung, in Klammern und schön. Da waren nicht wenige prominente Frauen aus der Oberschicht offen für den Glauben und sie waren den freundlichen, weitgereisten Herren zugeneigt. Aber nicht nur deshalb, denke ich. In kurzer Zeit wächst also in Thessalonich, in dieser reichen und schönen Stadt, eine Christengemeinde. Im Haus des Jason versammeln sie sich. Das bleibt nicht unbemerkt, auch wenn wahrscheinlich noch kein Kreuz auf dem Dach stand, keine Glocken läuteten. Und kein Schaukasten, jedermann willkommen hieß. Wer Erfolg hat und Zulauf hat, der hat auch Neider. Die Eifersucht ist eine Leidenschaft. Die Eifersucht aus Leidenschaft, hat Franz Kirper zwar so treffend formuliert, das bekommt die junge Christengemeinde zu spüren. Von den führenden Juden kommt die Initiative. Zwielichtige Gestalten sind die Handlanger und Aufrührer. Auch ohne Facebook und Twitter, heute unvorstellbar, läuft ein Proteststurm durch Thessaloniki. Zwei Zugereiste verraten und widersetzen sich dem Kaiser, indem sie Jesus als ihren König verzeichnen und ihn verehren. Als wären die Juden die besseren Römer und dem Kaiser unterwürfig. Aber sie zetteln es an. Es braucht nicht viel, um einen Mob, also eine geistarme Volksmenge, aufzuwiegeln. Paulus und Silas sind aber unauffindbar. Die Bibel sagt uns nichts über ihren Aufenthalt, wohin sie gerade abgetaucht sind. Ich stelle mir vor, sie waren auf einem Gebetsspaziergang auf einem Berg zum Beten. Ihr Gastgeber Jason und weitere Christen werden vor ein Tribunal geschleppt und sollen gefangen gesetzt werden. Die ganze Stadt ist in Aufruhr. Hasserfüllte Menschen haben es angezettelt. Gott hat es zugelassen. Was für eine gewaltige Botschaft, was für eine Kraft muss in den Worten des Paulus gelegen haben, dass so etwas geschieht. Wir lesen von keinen Heilungen oder Wundern, die geschehen sind, außer dass sich Menschen von den toten Götzen zu dem lebendigen Gott bekehrt haben. Die junge Gemeinde bekommt also sofort Gegenwind. Ja, ein Sturm von Feindschaft und Raserei zu spüren. Zum Glück gibt es einflussreiche Frauen und reiche Griechen, die eine Kaution, also eine Bürgschaft bezahlen können, sodass diese Tumult, diese Gefangenschaft des Jason und anderer Christen schnell zu Ende geht. Das hat Gott geschenkt. Paulus und seine Begleiter müssen aus Thessaloniki fliehen. Noch in der Nacht packen sie ihre Rucksäcke und ziehen weiter westwärts auf der Via Ignatia. Da scheint sich also der Segen wieder in Fluch umzukehren. Die Erweckung endet ähnlich wie in Philippi mit einer Vertreibung. Gott lässt es zu. Er schont seine Boten nicht. Was bleibt zurück? Wer bleibt treu? Und wer zieht sich ängstlich zurück? Der Glaube wird auf die Probe gestellt, damit er sich bewähren kann und stärker wird. Auch die gegenwärtige Pandemie kann man als Bewährungsprobe verstehen. Wer zieht sich zurück, ist die Frage. Ziehe ich mich zurück? Petrus schreibt in seinem ersten Brief, Kapitel 1, Vers 7, wie das vergängliche Gold im Feuer auf seine Echtheit geprüft wird, so wird euer Glaube, der viel kostbarer ist als Gold, im Feuer des Leidens geprüft. Wenn er sich als echt erweist, wird Gott euch mit Ehre und Herrlichkeit belohnen an dem Tag, an dem Jesus Christus sich in seiner Herrlichkeit offenbart. Es ist von einem anderen Feuer die Rede als von dem, was in unserem neuen Diakonat Ehe und Familie brennt. Ein Feuer des Widerstands, aber auch ein Feuer der Bewährung, der Prüfung, der Erprobung, wie eben das Gold geläutert wird. Und wie sich der Glaube der Thessalonicher bewährt hat, das lesen wir in den Briefen des Paulus an diese Gemeinde. Und was ich da gelesen habe, hat mich überrascht. Es ließ mich regelrecht staunen. Die Gemeinde ist nicht eingegangen, nicht untergegangen. Die Gemeinde Thessalonich hat überlebt. Ein Wunder, das hat Gott geschenkt. Da sind wir nochmal in Thessalonich und schauen nochmal. Ganz schwach zu sehen, links oben der Olymp, der hohe Berg der Griechen und der Blick dahinab. Zunächst zieht Paulus weiter bis nach Athen und kurze Zeit später nach Korinth. Von dort schreibt er an die Thessalonicher seinen ersten Gemeindebrief. Er ist noch relativ kurz. Davor hat er aber Timotheus schon mal nach Thessalonich gesandt, weil er so in Sorge war, ob das dort weitergeht. Da kam der Timotheus zurück und hat ihn ermutigt und erfreut mit einer guten Botschaft. Ja, die Thessalonicher sind nicht eingegangen. Sie haben ihre Gemeinde nicht zugemacht und sich in den Untergrund versteckt. Es ist ein sehr persönlicher Brief, den er schreibt. Er offenbart sein inniges Verhältnis zu den Thessalonichern. Das ist ein relativ kurzer Brief. Das ist sein erster. In 15 Minuten hat man ihn durchgelesen. Ich empfehle es euch. Einige Auszüge wollen wir auf uns wirken lassen. Vers 2, ersten Kapitel steht: Es vergeht kein Tag, an dem wir Gott nicht für euch alle danken. Jedes Mal, wenn wir im Gebet vor ihm, unserem Vater, für euch einstehen, erinnern wir uns daran, wie entschieden ihr euren Glauben in die Tat umsetzt und zu welch unermüdlichem Einsatz ihr aus Liebe bereit seid. So soll auch mein Beten sein, am Anfang ein Dank für meine Geschwister im Glauben täglich. Und ich will mich fragen, ob Paulus auch so für mich danken könnte, für meinen entschiedenen Glauben und für meine Taten, für den Glauben, der in meinen Taten sichtbar wird, für meinen unermüdlichen Einsatz für andere aus ehrlicher Liebe. Und im Vers 4 steht, ja, Geschwister, ihr seid von Gott geliebt. Wir wissen, dass er euch erwählt hat. Und ihr habt das Evangelium auch wirklich angenommen, obwohl ihr schweren Anfeindungen ausgesetzt wart und habt diesen mit einer Freude ertragen, wie nur der Heilige Geist sie schenken kann. Das hört jeder gerne, geliebt zu sein. Du bist von Gott geliebt. Ich bin von Gott geliebt. Er hat seine Liebe bewiesen. Er gab sein Liebstes, seinen Sohn. Und er hat seine Liebe in unsere Herzen ausgegossen, damit wir sie weitergeben, dass ich die Liebe, von der ich lebe, liebend an andere weitergebe. Gottes Liebe macht uns fähig, sogar Feindschaft zu ertragen. Das zeigt uns das Leben des Paulus, ohne dass wir unsere Freude verlieren. Er spricht von Freude immer wieder. Wir haben Freude, die von innen kommt, Freude, die uns niemand nimmt, singe ich gerne, wenn ich darf. Sie ist ein Geschenk, ein Charisma des Heiligen Geistes. Weiter im Vers 9. Überall redet man davon, was für eine Wirkung unser Besuch bei euch gehabt hat. Die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt und dem lebendigen und wahren Gott zugewandt habt, um ihm zu dienen und auf seinen Sohn zu warten. Wo und wie redet man von uns und unserer Gemeinde und worüber? Nun, wenn Paulus zu uns käme, wäre der Bergische Anzeiger hier und auch die Hessenschau mit ihrer Kamera, stelle ich mir vor, wäre präsent. Doch lesen wir genau, nicht Paulus war die Sensation, sondern die Wirkungen seines Besuchs bei den Zuhörern. Das war die Abkehr von den griechischen Göttern. Wie heißen die Götter unserer Tage? Jeder darf sein Idol, seine Sucht, seinen Talisman haben, darf sich sein Glaubensbekenntnis eintätowieren lassen. Ich will mich fragen, was hat bei mir die Wichtigkeit, den Platz, die Aufmerksamkeit, die Gott gebührt. O Gott, dir sei Ehre. Habe ich immer gerne gesungen, heute wird es seltener gesungen, das ist ein altes Lied. Aber Ehre dem Lamm singen wir gerne. Singt sich so leicht, aber das soll kein Lippenbekenntnis sein und bleiben. Das soll im Leben sichtbar sein. Seel, soli, Deo, Gloria, schrieb Johannes Sebastian Bach unter seine musikalischen Werke. Allein Gott die Ehre heißt das. Und auf dem Missionsprospekt von Fundatia, ich dies aus Polen, das uns am letzten Sonntag vorgestellt wurde, habe ich es auch gelesen. Soli, Deo, Gloria. Zbyszek Kollak ist für mich oder ist ein Missionar im besten Sinn des Wortes, ein Gesandter. Und Gesegneter mit einem großen Herzen für Kinder und Jugendliche. Und schließlich finde ich noch einen dieser Sätze des Paulus aus seinem Brief an die Thessalonicher so schön und erwähnenswert. Aus Kapitel 2, Vers 7. Wir sind behutsam mit euch umgegangen, wie eine Mutter, die liebevoll für ihre Kinder sorgt. So sehr hatten wir euch ins Herz geschlossen. Ihr wart uns so lieb geworden, dass wir mit ebenso viel Freude, wie wir euch das Evangelium weitergaben, auch unser ganzes Leben mit euch teilten. Wir haben uns um jeden Einzelnen von euch gekümmert, wie ein Vater um seine Kinder. Ein schönes Wort. Wie Mutter und Vater, also liebevolle Eltern, waren der Professor Paulus und seine Mitstreiter. Sie haben ihr Leben mit den Thessalonichern geteilt.
Sie waren wie eine Familie, in der man miteinander spricht, Zeit füreinander hat, vertrauensvoll Freuden und Leiden und auch Gut und Geld teilt. Das ist auch die Herausforderung an uns in dieser Krisenzeit. So können wir Christen an der Bergstraße, Gemeinde Jesu und Trendsetter in einer glaubensarmen Zeit sein. Wie das ganz praktisch geht, schreibt Paulus am Ende des Briefes. Und das, auch das will ich gern noch zitieren. Kapitel 5, Vers 16. Freut euch. Haben wir schon mal gehört irgendwie. Freut euch. Was auch immer geschieht, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Noch einmal in Kurzform zum Mitschreiben. Er schreibt noch mehr, aber diese drei Anregungen will ich euch heute mitgeben. Erstens, freut euch, trotz alledem. Zweitens, betet, unbedingt. Drittens, dankt Gott pausenlos. Das will ich mir in den Spiegel hängen oder besser an den Monitor, da schaue ich öfters hin. Das will ich mir in den Sinn, in mein Gedächtnis schreiben. Das sind noch einmal drei freundliche Ermahnungen von den drei mutigen Männern, nicht nur für die Christen in der Perle Mazedoniens, auch für uns in der Metropolregion an der Via Montana, der Bergstraße. Zwei Sätze habe ich mehrmals wiederholt. Ist euch das aufgefallen? Gott hat es zugelassen. Und Gott hat es geschenkt. Habt ihr mitgezählt? Gott hat es geschenkt, war einmal mehr dabei. Erweckung und Verfolgung lagen und liegen nahe beieinander. Gott will uns beschenken. Er lässt Hass, Verfolgung und Krisen zu.